Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast vom Topmagazin Dresden-Ostsachsen. Das ist die Episode Nummer 14 und mein Name ist Philipp Dimankowski und ich hatte das Vergnügen, für diese Ausgabe Juk Polenz vor meinem Mikrofon begrüßen zu können. Er ist Geschäftsführer und Hauptverantwortlicher des Palais-Sommers, dem eintrittsfreien Festival im Park vorm japanischen Palais, das im letzten Jahr immerhin fast 100.000 Zuschauer zu Veranstaltungen im Bereich Kunst, Kultur und Bildung lockte und das auch dieses Jahr wieder ein recht breit gefächertes Programm zu bieten hat. Und genau darüber haben wir gesprochen. Wir haben aber auch über die Grundphilosophie, die Idee hinter dem Palais-Sommer gesprochen. Wir haben über die Bestrebungen in Sachen Nachhaltigkeit und Inklusion gesprochen, über die Finanzierung des Palais-Sommers und darüber, mit welchem Anspruch denn Veranstaltungen im Programmkalender ausgewählt werden. Es war ein sehr interessantes Gespräch, das wir gemeinsam geführt haben. Wir können Ihnen nur empfehlen, einmal den Weg zum japanischen Palais auf sich zu nehmen. Der Palais-Sommer hat wirklich für jeden was zu bieten. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast, den Sie bei allen relevanten Podcast-Anbietern hören können. Bei Spotify, bei Apple Music, bei YouTube und auf unserer Website www.top-magazin-dresden.de. Ja, heute sitze ich in den Büros von Kulturmanager Juk Polenz, der mit seinem relativ großen Team den Palais-Sommer organisiert. Ein kostenloses Open-Air-Festival, das im Park vor dem japanischen Palais jährlich in Dresden stattfindet. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Dresdner, kaum eine Dresdnerin, die das Festival noch nicht kennt. Vielleicht trotzdem mal ein paar Worte zur Idee, zur Philosophie vom Palais-Sommer.
Also die Grundidee des eintrittsfreien Festivals Palais-Sommer ist, dass wir in der nicht restriktiven Berührung mit Kultur, Kunst und Bildung eigentlich ein Stück weit zur Gemeinschaft beitragen wollen, zu einem Solidargefühl beitragen wollen und natürlich auch vor allem dazu beitragen wollen, dass sich der Einzelne im besten Falle auf so eine eigene Entwicklungsreise begibt, um sein eigenes Leben erfüllter leben zu können in der Gemeinschaft. Das ist das, was uns so eigentlich antreibt.
Und zu einem erfüllten Leben gehört nämlich Kultur. Kultur in sämtlichen Spielarten, die beim Palais-Sommer stattfinden. War das schon immer so geplant, dass man so breit gefächert aufgestellt ist im Festival?
Nee, das ist ja eigentlich ein Prozess. Ne? Wir haben 2009 angefangen, eher aus einem spielerischen Modus heraus, wo wir also Dinge einfach im Park gemacht haben, die uns Freude bereiten, ohne jeden Plan, ohne jede Idee dahinter. Also eher wirklich so ein spielerisches Testen. Und dann hat sich nach den ersten Jahren eigentlich die Frage dann doch gestellt, was machen wir hier eigentlich? Warum machen wir das? Ganz interessante Frage. Und wohin wollen wir vielleicht mit diesem Angebot? Und da so eine Idee oder jede Idee natürlich nur dann fliegen kann, wenn ich auch meine Hausaufgaben im wirtschaftlichen Bereich mache. Ich muss mir also die Frage stellen, wie finanziere ich das? Welche Partnerschaften gehe ich ein? Wer bin ich da eigentlich mit dem? Welche Partnerschaft will ich vielleicht auch nicht eingehen? Das heißt, diese Auseinandersetzung mit dem, was wir dort eigentlich machen, ist, war irgendwie dann natürlich auch angezeigt. Und das hat dann in diese Struktur geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen uns auf diese Felder Kunst, Kultur und Bildung konzentrieren und wollen auch diese Felder in sich weiterentwickeln und ausbauen mit den verschiedensten Angeboten.
Schlägt sich denn dieser Anspruch, möglichst viele und möglichst breite Bevölkerungsteile von Dresden in das Festival zu integrieren und die einzuladen, auch in der Zuschauerstruktur nieder? Kommen wirklich aus allen Bereichen Menschen zu Ihnen?
Ja, also wir haben die Situation, dass sich bei uns eigentlich so die ganze Stadtgesellschaft abbildet. Das freut uns sehr. Ne? Wir haben bei Formaten, die vielleicht sonst eher vielleicht mal eine jüngere Zielgruppe ansprechen, haben wir also, ich sag mal so eine Singer-Songwriter-Nacht oder überhaupt diese ganzen Konzerte im Park, haben wir also immer einen hohen Anteil auch an wirklich älteren Menschen, also damit meine ich auch wirklich 60, 70, 80. Und das ist gut so. Ja? Und das hat natürlich auch was mit dem Kulturdenkmal zu tun. Das heißt, der Ort spielt eine wesentliche Rolle, weil der Ort natürlich auch ein Energiefeld ist, was wirkt auf die Leute. Und man sich wahrscheinlich so oder so schon gerne dort aufhält, wenn man ihn entdeckt. Und wenn das dann noch im Prinzip bereichert wird durch Kunst- und Kulturpunkte, mit denen ich irgendwie in Berührung komme, umso besser.
Ja, es gibt ja viele verschiedene Veranstaltungsformate, Sie haben es schon gesagt. Wie wählt man denn die passenden für das jeweilige Jahr aus? Ich denke mal, da ist viel Teamarbeit gefragt. Gibt es sowas wie einen Kurator, eine Kuratorin? Wie genau kann man sich das denn vorstellen?
Also ich würde vielleicht nochmal an einer anderen Stelle ansetzen. Ich glaube, wenn jemand, das würde ich mal auch so allgemein als These in den Raum stellen, wenn jemand eine Idee hat, für die er brennt und von der er in irgendeiner Weise überzeugt ist, also dieses innere Feuer, was da lodert, ja, dann ergeben sich automatisch alle Möglichkeiten, alle Wege, alle Türen, die sich öffnen, und alle Verbindungen, die sich herstellen, das ist ein Automatismus. Wenn man dort, aber das ist die Voraussetzung, wirklich einer sozusagen Idee verfallen ist, die man auch mit all seinen Kräften verfolgt. Das ist auch völlig egal. Das berührt jetzt nicht bloß Kultur- oder Kunstbereich, das berührt genauso Wirtschaft, das berührt Wissenschaft, egal. Dann werden sich die Wege finden. Das ist, ich würde mal sagen, spirituell fast ein kosmisches Gesetz. Und jetzt natürlich die interessante Frage, okay, wenn ich in einem Kooperationsmodus bin, was wir im Prinzip für uns reklamieren, also wir sehen ja auch sagen wir, andere Angebote, auch in den Feldern, wo wir unterwegs sind, überhaupt nicht als Konkurrenz, weil ich glaube, dass dieses Konkurrenzmodell allgemein in der Gesellschaft ein überholtes Modell ist. Ein Mensch ist eigentlich ein kooperatives Wesen, ne? Zumindest gibt es Zeiten in der persönlichen Entwicklung, gerade in der Kindheit und Jugendalter, wo teilweise noch mehr kooperiert wird, ne? Und dann kommt man eben in Systeme, wo man meint, das sei gefährlich für einen. Aber das ist eigentlich der Schlüssel, ne? Aus meiner Sicht für ein Miteinander. Das heißt, es gibt natürlich in den Feldern Kunst, Kultur, Bildung und den verschiedenen Formaten, haben wir natürlich nicht alle Kompetenzen in einer Person vereint, das ist ganz klar, ne? Und insofern arbeiten wir also mit vielen, vielen Leuten zusammen, die uns dort unterstützen oder mit denen wir eben kooperieren, ne, auf den verschiedenen Feldern. Und dieses Netzwerk wird auch immer, immer größer. Ne? Das ist also ganz erstaunlich. Und es gibt eigentlich für uns, wenn ich jetzt mal auf diesen Begriff Kuratierung abstellen würde, gibt es bei uns ein entscheidendes Kriterium, ob jetzt irgendein Inhalt ins Programm kommt oder nicht. Und das entscheidende Kriterium ist, egal auf welchem Feld, das, was wir machen, muss ins Herz treffen, muss berühren. Alles, was nicht berührt, nach unserem Empfinden, wird dort auch nicht stattfinden können. Weil, vielleicht noch als kleine Erläuterung dazu, diese Berührung, diese emotionale Bindung, die entsteht zwischen Besuchern und sagen wir, den Inhalten, die jetzt auf Bühnen oder an Leinwänden, wo auch immer, im Raum entstehen, die ist für unser Grundanliegen essentiell, weil nur über die Berührung schaffen wir es, dass ein Gegenüber eigentlich auf Empfang ist, dass der uns überhaupt hören möchte, dass der sich mit dem, was wir anbieten, überhaupt auseinandersetzen möchte. Das heißt, wenn keine emotionale Bindung da ist, dann ist das eigentlich, ich würde es mal ein bisschen überspitzt formulieren, fast vertane Zeit, übrigens für beide Seiten. Ne? Das ist eigentlich vertane Lebenszeit. Und deshalb ist es für uns so wichtig, weil wir über diesen Weg überhaupt nur die Chance haben, vielleicht den einen oder anderen Impuls zu setzen, dass der Besucher wirklich die Veranstaltung verlässt, genährt. Damit meine ich jetzt weniger. Das Essen und Trinken, das bieten wir auch an. Ich meine die sogenannte Seelennahrung oder dieses Angebot, was mich emotional, wo ich sage, boah, also ich bin so voll jetzt und könnte die ganze Welt verändern. Und dann haben wir auch ein bisschen die Chance, dass vielleicht die Besucher, das wäre jetzt so das idealisierte Bild, wirklich etwas Konstruktives für das Gemeinwesen mitnehmen, auch für ihr Leben, was sie zu Hause führen, in ihrer Familie oder in ihrem Freundeskreis oder auf Arbeit. Darum geht's.
Also ein Festival mit Nachwirkung, wo Leidenschaft und Emotionalität sich jederzeit im Programm niederschlägt, wo man auch wieder hinkommen will unbedingt. 2021 findet es natürlich auch wieder statt. Gibt es denn neue Formate, auf die Sie sich besonders freuen?
Ja, also relativ viel. Wir haben vor allem in dem Bereich Kunst und im Bereich Bildung jetzt viel, viel Neues an den Start gebracht. Ich fange mal mit dem Kunstbereich an. Wir hatten bis jetzt das Thema Malerei im Park und das Thema Plein Air. Jetzt wird es in diesem Jahr erstmalig die erste sächsische Kunstausstellung Malerei geben als Pilotmodell, gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, dem Neuen Sächsischen Kunstverein. Und mit dem gleichen Kooperationspartner wird es auch die erste Skulpturenausstellung geben im Park. Also auch Neuland, was wir da betreten. Und ich stelle mir das dann wirklich vor, das sind jetzt also 5 Skulpturen, große Skulpturen, die aufgestellt werden, die wir natürlich auch entsprechend inszenieren werden. Das heißt, in der Dunkelheit, im besten Falle, wenn alles klappt, so wie wir uns das vorstellen, haben wir dann im Prinzip, wir sehen bildende Kunst in Form von Malerei an unserer Ausstellungswand. Wir sehen im Park Plastikarbeiten. Wir erleben natürlich auch live Künstler, die noch an ihren Staffeleien arbeiten. Wir haben auf der Bühne ein Programm. Wir haben das Elbufer dazu, wir haben den Canaletto-Blick dazu. Und dieses Gesamtensemble, wir haben die Illumination am Haus, Parkgeweihtes Palais. Und da erhoffen wir uns schon eine Gesamtsituation, die sehr inspirierend sein wird. Im Bereich Kunst gibt es auch ein weiteres großes Thema. Wir werden ein neues Veranstaltungsformat, was eigentlich ein eigenes Festival in Zukunft werden kann, etablieren. Das geht eine Woche lang im Juli und wird nicht im Park Japanisches Palais stattfinden, sondern im Stadtzentrum. Das heißt, wir werden, so ist jetzt der Stand, den Neumarkt an der Frauenkirche, den Taschenbergplatz und den Dr. Külzring bespielen. Und es ist ein Festival, das wir gemeinsam mit dem TV-Sender Arte machen. Natürlich auch komplett eintrittsfrei, wo bildende Kunst, auch Ausstellungsinstallationskunst in dem Fall, zusammengeführt wird mit Live-Formaten auf Bühnen und auch auf Screens. So viel würde ich dazu vielleicht erstmal sagen. Es gibt weiterhin die Workshops, die wir im letzten Jahr begonnen haben, die also in diesem Jahr ausgebaut werden. Neu hinzu kommt ein Angebot für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. Es wird das erste Palais Sommer Camp geben für eine Woche.
Sehen Sie sich schon so, dass man auch den Auftrag hat, in die Stadtgesellschaft hineinzuwirken mit Bildungsangeboten? Sie haben schon gesagt, es soll Nachwirkungen geben bei den Zuschauern, dass sie was mit nach Hause nehmen und vielleicht in ihren Lebensalltag umsetzen. Ist das schon auch so ein Auftrag von Palais Sommer?
Naja, also wir empfangen ja keine Aufträge. Ne? Wir sind ja jetzt nicht staatlich institutionalisiert. Das ist ja eher aus einer intrinsischen Motivation heraus, dass wir sagen, okay, wir wollen nicht nur Sachen machen, die uns selbst Freude bereiten, sondern wir wollen in irgendeiner Form in Richtung Gemeinwohl Wirksamkeit entfalten. Ne? Aus dieser Motivation heraus kommt das natürlich, dass es uns schon interessiert, wohin geht das Gemeinwesen und welchen Anteil habe ich jetzt als Beispiel an der Entwicklung dieses Gemeinwesens. Ne? Bin ich jetzt in einer Rolle, wo ich eher aus einer Opferrolle heraus alles beklage und beschimpfe? Oder versuche ich aus meinem Blickwinkel heraus über mein Tun im Prinzip mögliche Entwicklungspotenziale, jetzt bin ich mal ganz charmant im Ausdruck, ne? Mögliche Entwicklungspotenziale im Gemeinwesen aufzuzeigen und die im Prinzip in den Dialog zu bringen im Gemeinwesen. Ne? Und daher kommt das, dass uns das interessiert und dass wir das machen. Ne?
Ja. Nun ist das, Sie haben es gesagt, das Festival ist eintrittsfrei, was natürlich auch gewisse Herausforderungen nach sich zieht, was die Finanzierung betrifft. Mal ganz lapidar gefragt, wie finanziert sich eigentlich der Palais Sommer?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ne? Wir haben aktuell 4 Finanzierungssäulen des Festivals. Die eine Säule ist im Prinzip die Unternehmenssponsorings, das heißt Werbepartnerschaften mit Unternehmen. Wir haben die Finanzierungssäule über Vermietung, Verpachtung, das heißt, wenn jemand Liegestuhl sich ausleiht oder Getränk sich kauft, dass dort auch Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden. Die dritte Säule ist der Freundeskreis des Palais Sommers und das vierte ist das Spendenaufkommen der Bürger. Es gibt auch projektgebunden, auch teilweise Ansätze, wo wir sagen, da können wir mit einer Stiftung zusammenarbeiten oder da sind wir in irgendeinem Programm drin, was man nutzen kann für ein bestimmtes Projekt. Es gibt natürlich auch Kooperationen mit verschiedenen anderen Institutionen, woraus sich auch im Prinzip Potenziale ergeben können. Aber grundsätzlich sind wir nicht institutionell gefördert von Stadt oder Land, das wollen wir auch nicht. sondern wir setzen eigentlich strategisch darauf, dass das Spendenaufkommen der Bürger und der stark wachsende Freundeskreis, das sollen die tragenden Säulen der Finanzierung sein, was zum einen mit sich bringt, dass wir unabhängiger werden oder vielleicht in die richtige Unabhängigkeit kommen. Also ich schätze sehr unsere Sponsorpartner. Die Sponsorpartner wissen aber und merken natürlich auch, dass wir dort sehr restriktiv sind ihnen gegenüber, vor allem vor Ort. Vor Ort gibt es ja im Prinzip überhaupt keine Werbung, Werbemöglichkeiten für Sponsoren, außer jetzt in der redaktionellen Mitführung, was ja gewollt ist von uns. Ne? Und wir sind da auch wirklich sehr, sehr dankbar für diese Partnerschaften. Die wollen wir auch nicht missen, aber es ist natürlich in der Perspektive eine unglaubliche Kraft, die entsteht, wenn die Öffentlichkeit, die Bürgerschaft einer Stadt in Form von Freundeskreismitgliedschaften und von Spenden sich hinter diese Idee stellt. Das ist für uns eigentlich die größtmögliche Resonanz, die wir erfahren können und auch Bestätigung dessen, was wir machen, dass wir dort nicht allein sind, sondern dass das von vielen Menschen auch getragen wird. Und deshalb ist das für uns auch ganz klar die Zielstellung. Deswegen freue ich mich natürlich auch über das Interview, was wir heute führen, und hoffe, dass viele Leserinnen und Leser ihres Magazins Unternehmensentscheider dort auch Lust bekommen, sich als vielleicht Unternehmensförderer, als Unternehmenspartner, als Mäzen, wir haben viele Mäzene gewonnen dieses Jahr, oder in Form auch einer Spende einfach sich dort zu engagieren. Also es lohnt sich, weil eigentlich beschenken sich die Unternehmen selber damit. Sie tun gar nicht uns den größtmöglichen Gefallen. Natürlich, wenn wir Geld bekommen, hilft uns das, aber der eigentliche Benefit entsteht beim Unternehmen selber.
Und natürlich profitiert die kulturelle Vielfalt in der Stadt und die Außenwirkung über die Stadtgrenzen hinaus. Es ist eine gute Möglichkeit, einfach zu partizipieren an einem schönen Projekt. Wir können auch nur zu aufrufen. Und ich wollte Sie nochmal nachfragen, ein weiterer Aspekt, der eine ganz wichtige Rolle beim Palais Sommer spielt, ist Ihre Nachhaltigkeitsinitiativen. Woher kommt denn die Motivation daher und können Sie vielleicht ein paar Beispiele von diesen Aktionen benennen?
Ich hatte ja am Anfang gesagt, wenn man eine Idee hat, an die man glaubt, ne, und die man wirklich vehement verfolgt, dass sich dann ganz viele, sag ich mal, Verbindungen auftun, fast automatisiert. Ne? Und zu diesem Thema gehört auch das Thema Nachhaltigkeit und auch das Thema Inklusion, zu dem ich auch noch gerne was sagen möchte. Also es ist eigentlich ableitbar von der Grundidee. Ne? Wir wollen, das ist ja bei uns, wir kommunizieren das auch öffentlich, wir haben ja eine Antwort für uns selber gefunden, warum wir das eigentlich machen. Ne? Und wir wollen im Prinzip mit unserem Tun in diesem, sagen wir, Mikrokosmos an diesem Ort, wollen wir etwas zum Wert- und Bewusstseinswandel in der Gesellschaft beitragen. So, und jetzt könnte man sich die Frage stellen, wie erreiche ich das und wohin soll es da gehen und was verstehe ich überhaupt unter Wert- und Bewusstseinswandel? Und da kommen automatisiert Themen hoch. Und dann fragen wir uns, stellen wir uns schon diesen Themen oder noch nicht? Wir haben das eine Feld, das ist das Themenfeld der Gemeinwohlökonomie bei uns. Das ist ein offener Prozess, mit dem wir uns sozusagen in der Unternehmenskultur nach innen und auch nach außen, also in unseren ganzen Beziehungen zu Berührungsgruppen, mit denen wir zu tun haben, auseinandersetzen. Das ist wie eine Art Kompass, wo wir gucken, wo büchsen wir jetzt selber aus oder wo sind wir dort eigentlich klar und plausibel in unserem Tun, auch in der Kommunikation. Dann haben wir das Thema Nachhaltigkeit. Natürlich ist es so, ist uns klar, ich kann in der Gemeinschaft nur ein bewusstes, erfülltes Leben führen, wenn ich verstehe, dass ich als Mensch keine Sonderrolle spiele, sondern dass ich ein integraler Teil eines großen Ganzen bin. Das heißt, ich bin ein Stück Natur, bin ein Stück Umwelt, bin ich selber. Das heißt, wenn ich das realisiere, ergeben sich neue Beziehungen. Dann frage ich mich, mal als Beispiel, wenn ich jetzt die Straße lang gehe und eine Fliege kommt angeflogen, töte ich die automatisiert, indem ich einfach sage, hier, weg damit? Oder habe ich plötzlich eine andere Beziehung zu diesem Lebewesen? Genauso zu Pflanzen, zu Tieren, was auch immer. Ne? Das heißt, also ich beginne darüber nachzudenken. Und insofern kamen für uns natürlich dann auch diese Themen, wie können wir denn dieses Festival im Prozess nachhaltiger gestalten. Ne? Welche Mittel setzen wir ein, welche nicht. Ne? Dann haben wir beispielsweise dieses Thema mit diesen Palais-Bienen, das ist im Prinzip aus einer Idee entstanden, was wir auch charmant finden, ne? Die Elbwiesen dazu mit zu nutzen. Es gibt sicherlich da noch ganz viele Dinge, die wir selber noch weiterentwickeln können, wo wir noch auch vielleicht ganz schlecht sind, gibt es wahrscheinlich auch noch einiges. Ne? Aber wir gucken eben dort drauf, indem wir sagen, wir holen dieses Thema überhaupt auf die Agenda. Das ist der erste Schritt, um überhaupt erstmal sich mit dem, was man macht, auseinanderzusetzen, um auch sich dort entwickeln zu können. Wenn ich es gar nicht auf der Agenda habe, passiert doch nichts. Ne? Thema Inklusion. Natürlich hatten wir irgendwie angefangen vor ein paar Jahren und haben gesagt, okay, wir brauchen einen Behinderten-WC, ist jetzt mal so eine ganz, ganz kleine Geschichte. Ne? Und ist diese Entscheidung Behinderten-WC jetzt eher, entstanden dadurch, dass ich vielleicht irgendwelche Auflagen erfüllen muss? Oder kommt die aus einer intrinsischen Motivation heraus, dass ich mich frage, was mache ich denn eigentlich, oder wie gehe ich denn mit Menschen um, wenn ich so ein offenes Angebot habe für alle in Prag, die geistig oder körperlich Behinderung haben? Was mache ich denn mit dem? Ja, oder was mache ich mit Leuten, die, ja, keine Ahnung, vielleicht auch die Sprache nicht verstehen? Was auch immer. Und so haben wir auch dieses Thema jetzt bei uns sagen, Stück um Stück auf die Agenda geholt. Und daraus sind ganz tolle Sachen entstanden. Übrigens Sachen, die wiederum aus meiner Sicht gar nicht, die ich gar nicht als Belastung oder als, wie soll ich das sagen, als so als Kostengröße sehe, sondern da öffnen sich völlig neue Chancen. Ne? Wir haben zum Beispiel dieses Jahr unser Festivalteam neu konstituiert, dass wir sagen, wir wollen nicht nur die hochmotivierten, ganz jungen Leute, also Studenten, dort drin haben, sondern wir wollen auch ältere Menschen ab 70, 80 Jahren aufwärts abholen, denen vielleicht zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, die einsam sind. Das heißt, die unglaublich dankbar sind, plötzlich dort irgendwie wieder einen Sinn zu erleben in einem Tun abends. Ne? Genauso mit Menschen, die eben jetzt Behinderungen haben. Wir arbeiten mit der Diakonie zusammen. Schon seit letztem Jahr haben die Behindertenwerkstatt integriert, die für uns Merchandising-Artikel produziert. Wir bekommen von dort Angebote an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die geistig und körperlich behindert sind, die werden also ins Team integriert. Das wird dieses Jahr deutlich werden und sichtbar werden, auch nach außen, an dieser Stelle. Wir werden die ganze Produktion natürlich weiterentwickeln und dort besser werden für Menschen, die im Prinzip beeinträchtigt sind. Wir haben das Thema, dass wir im Kinobereich anfangen, mindestens, glaube ich, dieses Jahr zweimal in der Woche Filme mit Untertiteln anzubieten, also auch deutsche Filme mit deutschen Untertiteln anzubieten. Wir überlegen, ob wir vielleicht dieses Thema Gebärdensprache, die es ja auch schon einsetzen, ne, an bestimmten Veranstaltungen. Also wir wollen dort ein Stück weit uns öffnen, da gibt es auch einen Entwicklungsprozess. Und das ist so mit diesen Themen, wenn man dort sich oft öffentlich auch bekennt, ne, und wir kommunizieren das auch öffentlich bei uns, dann heißt es, aha, man wird sichtbar, jetzt kommen Leute auf einen zu, die sagen, okay, Mensch, toll, was macht ihr da? Da können wir vielleicht das und jenes noch machen. Da sagen wir, oh Gott, das kennt man jetzt noch gar nicht. Aber man hat es alles erstmal auf dem Plan und man beschäftigt sich damit. Und das ist der Weg. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ergeben sich daraus eigentlich immer viel, viel mehr Chancen als mögliche Hürden. Ich sehe das also weniger als Hürde, sondern wirklich als Chance.
Es geht also auch darum, das den Leuten bewusst zu machen, sich darüber auszutauschen und darüber nachzudenken, transparent zu sein. Sie sagen, Sie kommunizieren das offen nach außen. In wirklich ganz viele Ebenen spielt der Palais Sommer in allen gesellschaftlichen Bereichen. Da braucht man ja irgendwie auch ein tatkräftiges Team, nehme ich mal an. Jetzt ist es neu aufgestellt, sagen Sie zumindest zum Teil. Wie kommen Sie an Ihre Leute?
Also ich kann wirklich sagen, die Leute kommen zu uns. Wir haben die Situation, und das schon seit den letzten Jahren, dass wir also viel, viel mehr Bewerbungen haben, nicht bloß für das temporäre Festivalteam, sondern auch für unser, sagen wir mal, ganzjähriges Team, als wir überhaupt im Moment sagen wir mal, im Team anbieten können. Ne? Wir haben ganz viele Leute, die bei uns ehrenamtlich mitarbeiten wollen. Und es gibt eigentlich durchgängig bei den Bewerbungen immer wieder, und das bestätigt auch wieder für uns diesen, ja, wie soll ich denn sagen, bestätigt uns, dass eigentlich die Idee, die wir haben, schon breiter getragen wird, weil die meisten Bewerbungen, die hier sozusagen zu uns gelangen, auch aus ganz Deutschland nebenbei gesagt, nicht nur aus Dresden, ist immer wieder das Argument, das, was ihr dort macht, diese Grundidee, da wollen wir dabei sein, da wollen wir mitmachen. Das ergibt für uns einen Sinn, was ihr dort macht. Das ist das Hauptthema. Das heißt, jetzt könnte ich jedem Unternehmen, was darüber klagt, dass es keine Mitarbeiter findet, könnte ich jetzt mal, sagen wir mal etwas charmant sagen, überlegt euch doch mal eure Idee, was ihr eigentlich macht. Und wenn ihr etwas tut, was im Prinzip im Gemeinwohlkontext einen Sinn ergibt und wahrgenommen wird, werdet ihr auch viele Menschen begeistern können, euch zu unterstützen. Das ist meine These.